Ja, hallo, herzlich willkommen auf meinem Podcast. Schön, dass du da bist und eingeschaltet hast. Mein Name ist Ty Parker, ich bin Transformationscoach und ja, worum geht's hier auf meinem Podcast, worum geht's in diesem Podcast? Hier dreht sich alles um Persönlichkeitsentwicklung und Transformation im Großen und zwar für neurodiverse Menschen. Das heißt, im Speziellen geht es um die Themen Hoch- und Vielbegabte, Scanner-Persönlichkeiten. Es geht um das Thema HSP, also Hochsensitivität und ADHS, ADHD und natürlich alle Side-Effects, die wir damit haben. Also wenn du neurodivers bist, dann ist das hier genau dein Podcast und wir reden über den Weg zu deinem wahren Selbst. Wie er geht, wie er vor allen Dingen nicht geht, das ist das Wichtigere, spart nämlich unfassbar viel Zeit. Und dein Gehirn ist eben etwas anders als das der neurotypischen, deswegen brauchst du auch andere Wege und Lösungen und da bist du hier genau richtig. So, let's go, wir starten gleich mal rein. Okay, ja, also schön, dass du wieder da bist. Heute ein ganz wichtiges Thema oder in der Reihe ADS verstehen mache ich hier mal den ersten Teil, der mir ganz wichtig ist, um ja einfach ein Gegengewicht zu diesem ganzen Unwissen da draußen zu stellen, beziehungsweise auch eine neue Sichtweise auf ADS im Jahr 2025 zu teilen, die mir wichtig ist, weil ich sie total fühle und verstehe und ich möchte das als sozusagen Grundlage für alles Weitere, was mit dem Thema zu tun hat, verstehen. Denn es ist wichtig, finde ich, meiner Meinung nach ist es wichtig, dass ADS ins richtige Licht gerückt wird, da wo es hingehört. Das ist einfach wichtig zu verstehen und das Verständnis zu teilen und auch auf den aktuellen Stand zu bringen. So. Da möchte ich hier ganz viel aus meinen Erkenntnissen von Dr. Gabor Maté teilen, der das schon vor über 20 Jahren, nämlich in seinem ersten Buch Scattered Minds, beschrieben hat. Und indem ich beim Lesen der Lektüre, beim Übersetzen, beim Rausschreiben, beim Nachforschen, was ich 8 oder 10 Monate lang gemacht habe mit seinen Büchern, einfach die Ergebnisse teilen, um dir ein bisschen einen leichteren Zugang zu diesem Ansatz zu geben. So. Und auch vor allen Dingen, dass wir hier etwas draußen haben, was ein Gegengewicht darstellt, ganz, ganz wichtig, zu diesen vorherrschenden Meinung von ADS, sage ich mal. So, und ich im Laufe dieser Reihe ADS verstehen, wird dir dann auch wirklich klar, warum das alles total logisch ist und warum das ein total positiver, toller, neuer Ansatz ist. Fangen wir mal an. Okay, also zunächst mal sagt Dr. Gabor Maté, das teile ich 100%, glaubt er nicht, dass das eine unveränderbare, vererbbare Gehirnfunktionsstörung ist, sondern eine physiologische Folge eines Lebens in einem bestimmten Umfeld, in einer bestimmten Kultur. Das heißt, erste Schritte bedeuten dann, sich von diesem Krankheitsmodell mal zu lösen. Ebenso sind Medikamente nichts weiter als eine temporäre Lösung. Das sagen übrigens andere wie Halliwell und Rattie auch. Darüber sind sich eigentlich fast alle behandelnden Ärzte, Psychologen einig. Medikamente sind keine Langzeitlösung, sie sind auch nicht die einzige Lösung, sie sollten auch bitte nicht eigentlich gar nicht der erste Schritt sein, sondern es ist eine temporäre Lösung, kann die Medikamente sehr viel leisten. Aber da kommen wir später noch drauf, das Thema Medikamente. Ja, ADS ist nicht neu, ist in Nordamerika seit 1902 beschrieben, mehrfach geänderter Name, aktuell in Auflage 5 des DSM, also des Diagnostic and Statistical Manual for Disease von der amerikanischen psychiatrischen Gesellschaft, was immer rausgegeben wird. Also das ist das Arbeitshandbuch für Therapeuten und Psychologen, wird es beschrieben, dass kommt mit einem kleinen Fauxpas, in dem nämlich die äußeren Beobachtungen als Symptome bezeichnet werden. Richtig genommen ist aber in der medizinischen Fachsprache ein Symptom das emotionale Empfinden, die emotionale Erfahrung des Patienten. Das heißt, hier, da wird schon mal ein bisschen was durcheinander geworfen. Nur mal als Hinweis darauf, weil das ist ja eigentlich das Handbuch schlechthin, wo alle Mediziner damit lernen. Also das allein da schon so ein kleiner Fehler gemacht wird, die äußeren Beobachtungen und Anzeichen eben als Symptom zu bezeichnen, finde ich schon interessant auf jeden Fall. Also als Beispiel, wenn man abgehört wird, wenn der Patient sagt, ich habe Kopfschmerzen, ist das ein Symptom. Und wenn du abgehorcht wirst mit einem Stethoskop, deine Herzgeräusche gehört werden und der Arzt hört da etwas, dann ist das ein Anzeichen, okay? Also ein Husten wäre beides. So. Das DSM ist in der Sprache der Anzeichen geschrieben. Ja? Das ist die Sprache der konventionellen Medizin. Was sie nicht können, ist, sie sind nicht vertraut mit der Sprache des Herzens. Das ist ganz wichtig, mir am Anfang hier zu erzählen. Da habe ich später mehrere Beispiele für. Aber das kennt eigentlich jeder, der schon mal beim Arzt war oder mit Medizinern zu tun hat, gerade im klinischen Kontext, aber eigentlich auch beim Hausarzt, dass man immer so ein bisschen das Gefühl hat, da sitzen zwei unterschiedliche Sprachen. Der eine, ja, redet über Anzeichen und Symptome und Krankheiten. Und ich bin aber eigentlich da, weil es mir nicht gut geht. Also da merken viele, die beim Arzt waren oder sind, auch, dass da zwei unterschiedliche Welten so ein bisschen aufeinanderprallen. Habe ich jedenfalls immer so wahrgenommen. Und ich glaube, in meinem, also was ich so mitbekommen habe, von den meisten Menschen empfinden die das ähnlich. Auch sehr interessant festzustellen. Also viele der Menschen mit ADS kommen dann so mit 30, 40 oder 50 hilfesuchend zu Therapeuten, zu Ärzten, zu Psychologen, psychologischen Arbeit in Menschen, also immer auch ins Coaching. Und werden häufig nicht verstanden in ihrem normalen Umfeld und das führt zu einem hohen Leiden auch. Das gibt einen hohen Leidensdruck. Also was auch dazu führt, dass die ganzen zum Beispiel kreativen Talente, mit denen Menschen mit ADS gesegnet sind, die können sich auch gar nicht entfalten, wenn die nicht an sich arbeiten. Also es sind so ein bisschen übernervöse Naturen, ja, sagt man. So auf der Suche nach der verlorenen Zeit, sagt Marcel Proust. Das hat viel damit zu tun, dass wir sehr viel ausblenden. Und das sogenannte Buffering oder Ausblenden, das schafft viel Bedrängnis und beeinträchtigt vor allen Dingen auch viel die Freude am Leben. Das ist so etwas, was Menschen mit ADS kennen und was, glaube ich, Neurotypischen gar nicht so bewusst ist, wie viel ADS dafür sorgt, ja, dass wir eigentlich nicht so richtig teilnehmen können am Leben. Wir versuchen das. Auf der einen Seite sind wir ja auch Fun People, also in hoher Energie und können natürlich auch total outgoing sein und das schon tun. Aber im Privaten ist es ganz oft so, dass wir eben dann doch durch das Buffering, durch das Ausblenden doch auch leiden, weil wir dann einfach nicht unseren Weg gehen können, den wir eigentlich gehen wollen. Und wir wissen gar nicht, warum das so passiert. Okay. Und diese Zerstreutheit, die wir haben, das führt eben zu Chaos und auch zu Unordnung. Das macht eine innere Unordnung, das macht eine Unordnung im Außen. Das ist halt auch nicht schön. ADSler fehlt so eine Ordnungsvorlage oder ein mentales Modell im Gehirn, wie Ordnung zustande kommt. Also die geistige Einstellung fehlt. Auch ein großes Problem. Da haben wir ein großes Problem, irgendetwas wegzuwerfen. Ne? Also sich von Dingen zu lösen und die einfach wegzukommen. Also das ist ein großes Problem. Dann haben wir natürlich dieses Aufmerksamkeitsthema. Also aktive Aufmerksamkeit, muss man verstehen, ist eine Fähigkeit, die dem ADS-Gehirn immer fehlt, wenn wir erstens organisierte Arbeit leisten müssen, wo es eben darum geht, irgendwas zu organisieren, oder eben zweitens etwas von geringem Interesse gemacht werden soll. Wir können aber andersherum, wenn wir ein hohes Interesse haben, also können wir in so einen Hyperfokus geraten, also wenn das persönliche Interesse vorliegt, dann haben wir eine hohe Motivation und können dann wirklich da stundenlang wahnsinnig gut arbeiten. Und es kann aber sehr schwer sein, diese Motivation zu wecken, wenn kein persönlich intrinsisches Anliegen da ist. Da spreche ich jetzt schon mal das Thema Schule an. Ne? Das ist ja ein Riesenproblem dann. Also wichtig zum Beispiel, ne, Schule ist natürlich klar. ADHS ist eben situationsabhängig. Das ist ganz, ganz wichtig. Das verstehen viele auch nicht. Störungen können von Situation zu Situation völlig unterschiedlich sein. Zum Beispiel kann so ein Kind in Unterricht A eben überaus motiviert und konzentriert sein und richtig gut dabei und in Unterricht B total zerstreut und unmotiviert. Also Lehrer könnten das und tun das meiner Erfahrung nach auch leider viel zu oft daraus schließen, dass das Kind eben mutwillig entscheidet, wann es sich anstrengt und wann nicht. Das wird dann ja auch immer so transportiert. Ne? Das ist aber falsch. Es ist total falsch. Es sind emotionale und neurophysiologische Kräfte im Spiel. Also da kommt dann eben diese Gehirnchemie mit und ja eben die emotionalen Sachen, die dazu. Ja, und Kinder sind da leider offener Missbilligung und öffentlicher Bloßstellung ausgesetzt, was natürlich zu Trauma führt und auch Selbstwertthemen. Das habe ich natürlich selber erlebt, das haben aber auch, ja, das haben glaube ich fast alle mit ADHS erlebt, gerade im Schulalltag. Also dieses vorgeführt werden eben dafür, dass man angeblich ja mutwillig nicht mitmacht und so, und dann wird man ja auch zu so einem Querulanten und bekommt ja auch so eine Rolle, ist dann, das spricht sich ja im Kollegium rum, da wird ja sich drüber ausgetauscht, das steht im Klassenbuch, gibt es Einträge und. Also da wird viel, finde ich, kaputt gemacht. Und das alles schlägt sich natürlich auf die Seelen erstmal dieser jungen Menschen dann nieder, legt sich da drüber, und das, damit gehen wir dann auch ins Leben erstmal rein, indem wir eben ja auch dieses Trauma mittragen und aber auch die vor allen Dingen auch eben den Selbstwert ja total gecrushed kriegen, weil wir ja denken so, ja, ist das denn so, wie er es sagt? Also richtig mutwillig mache ich es nicht, aber ich mache es ja. Also ich bin ja gerade nicht hier und ich habe gerade keinen Bock. Warum haben das die anderen nicht? Oder warum ertrage ich das nur so schwer? Also das ist etwas, da rennen wir auf jeden Fall mit rum. Okay. Ja, natürlich, Impulsivität ist ein großes Thema, ne? Warten müssen, bis man dran ist. Also Impulsivität in Wort und Tat, das ist ein, ja, warten müssen ist eine große Folter. Impulskräfte sind eben ein Ausdruck von unterdrückter Impulsivität. Also reden müssen, auch als müsste man nicht denken, sondern man muss ganz viel reden. Also Verbindung mit Menschen suchen ist ein großes Thema. Diese Hyperaktivität im Reden, viel Redner, als würden wir sagen, warum tun wir das? Also das ist so ein bisschen, als würden wir sagen, ich bin von den Menschen abgeschnitten und habe so große Angst, dass ich, wenn ich mich nicht andauernd um Kontakt mit ihnen bemühe, ich mich alleingelassen fühle. Das beschreibt es sehr gut. Diesen Satz konnte ich sehr, sehr gut nachfühlen. Das ist so ein bisschen die Verlassenheitswunde auch aus der Kindheit. Das hat in mir stark resoniert. Eine innere Rastlosigkeit, ein Mangel an Stille, so ein organisches Getriebensein auch. Das habe ich viele, viele Jahre gefühlt. Wann hat das aufgehört? Als ich aufgehört habe, massiv zu essen. Ich habe früher eben, war sehr übergewichtig und habe Essen halt als Sucht hergenommen und als Droge sozusagen. Was übrigens, viele ADHS-Menschen sind ja neigen ja zu Süchten aufgrund eben von ADHS. Also da kenne ich auch dieses organische Getriebensein so. Und wenn man dann in Ruhe ist, hat man trotzdem den Gedanken, ich sollte aber irgendetwas tun. Also ich kann gar nicht abschalten. Ich bin völlig mit so einem inneren Druck. Ich darf aber nicht in Ruhe sein. Ich muss irgendwas tun. Also ja, und es gibt natürlich lange Perioden des Zauderns und des Grübelns. Das kennt, glaube ich, jeder mit ADHS. Das ist wirklich, Andererseits, wenn wir etwas wirklich wollen, dann müssen wir es auch sofort haben. Dann müssen wir es am besten sofort, muss sofort sein, und dann wird auch alles daran gesetzt, das umzusetzen und das zu kriegen. Also wieder sehr ambivalent. Das ist immer so diese zwei Seiten der Medaille. Das ist ADHS eben ganz doll, ganz stark. Ja, Dr. Gabor Maté sagt, ADHS ist keine Krankheit, es ist auch keine Störung, es ist eher eine Beeinträchtigung und also eher so eine Störung der Ordnung, ne? So wie eine Fehlsichtigkeit Beispiel, also auch die ja auch ohne Krankheit auftritt, ne? Das habe ich total unterschrieben, das fühle ich auch so, also das, so sehe ich das auch. Der Ursprung dieser ganzen Sache liegt in der Familie. Und zwar können, und das ist das Interessante, auch augenscheinliche Vorzeigefamilien können komplett konfliktbeladen sein, was dann natürlich einen Schaden für die Kinder nach sich zieht. Also Konflikte und Stürme und all diese Sachen, die in Familien stattfinden, die fordern ein Tribut von den Kindern. Und da wird zum Großteil heute noch gar nicht darauf hingewiesen und auch gar nicht hingeguckt, weil ja das ein schmerzhafter Blick ist. So. Das heißt, wenn da zwei Parteien sind, die sich zu einem Elternpaar zusammengefunden haben und dann Kinder bekommen, dann kann ein Großteil dieses Lernens von Beziehung, was vielleicht noch gemacht werden muss, weil wir vielleicht uns gar nicht so mit uns vorher beschäftigt haben als junge Person, als wir zusammengekommen sind, ein Großteil dieses Lernens über Beziehungen kann dann auf die Kosten der Kinder gehen. Ja, das kenne ich aus meinem persönlichen Erleben auch. Also meine Frustration auch über das Leben oder über mein Leben, das konnte also wirklich ohne Vorwarnung jederzeit zu Hause ausbrechen, in Form von Wut oder auch kaltem Rückzug. Ich war vielleicht nicht so viel im kalten Rückzug, aber viel in der Wut. Das kann ich auf jeden Fall nachempfinden. Also da muss ich sagen, dadurch, dass ich mein Leben noch nicht aufgeräumt hatte, bevor ich in Beziehung gegangen bin und Kinder bekommen habe, haben da auf jeden Fall meine Söhne viel abbekommen, ja, was da nicht hingehörte. Und das macht natürlich was. Das macht einen Schaden. Da müssen wir absolut hingucken. Und ja. Also Spannung und Stress in den Familiengeschichten, wenn man da mal hinguckt, wenn man anfängt, da hinzugucken, dann wird man da auch fündig. Also bei ADHS-Menschen in deren Ursprungsfamilien. Und das muss man hier, möchte ich hier noch ganz klar sagen. Also diese Belastung, die durch die Elternschaft in dieser Beziehung da entstanden ist, die kann einfach da sein, obwohl alle das Beste für das Kind wollen und sich wirklich Mühe geben und die Kinder auch lieben. Also das darf man jetzt nicht verwechseln, ne? Das sind jetzt keine herzlosen Menschen, die da irgendwie Kinder großziehen und alles falsch machen, sondern trotz Bemühungen und die Kinder werden geliebt. Ja, also da hat man aber natürlich ja trotzdem diese Elternschaft und diese Spannung unter den Lebenspartnern und die können natürlich sehr wohl Umgebungsursache für das ADHS sein. Das ist erstmal unsere Theorie. Dann, ja, gibt es das Thema Time Blindness. Das ist von Dr. Barclay mal beschrieben worden. Für ein Kleinkind gibt es nur jetzt oder nicht jetzt. Und das ist genau das Zeitempfinden von ADHS-Menschen. Also wir leben so ein bisschen in der Ewigkeit. Das ist das Empfinden eines kleinen Kindes. Es gibt nur jetzt oder nicht jetzt. Wir haben keine Idee von, was ist in 5 Minuten oder 5 Minuten überhaupt. Also Zeit, wir haben nicht ein schlechtes Zeitgefühl, wir haben gar keins. Das kann man so sagen. Das sagte Dr. Buckley und das unterschreibe ich total. Und das ist auch so ein bisschen Magie überwindet jegliche Zeit. Also es ist das Empfinden, alles kann in Handumdrehen erledigt sein. Ne? Das Schloss kann sofort gebaut werden. Da musste ich sehr schmunzeln, als ich das gelesen habe. Auch weil das genau mein Empfinden ist. So, wenn ich mir vornehme, eine Sache zu machen, dann denke ich, ja, setz dich hin, machst du das halt, ne? Ist ja schnell fertig. Und dann merken wir auf einmal, das dauert ja 8 Stunden. Oder 6, oder wo man so denkt, ja, ist ja in einer Stunde fertig. Also ein völliges Verfehlen von Zeit und wie lange Dinge dauern. Und da leben wir erstmal lange wirklich in so einer kindlichen Blase, bis man eben hinguckt und das dann ändert. Dann ändert sich das aber auch, okay? Also bei ADS ist dieser Schaltkreis der Zeitintelligenz unterentwickelt. Das ist einfach so. Es gibt einen Gehirnforscher von Kindern, der über das kindliche Gehirn schreibt. Jean Piaget heißt der. Kinder in der präoperativen Phase, also bevor die so rumrennen, haben die so ein sehr egozentrisches Weltgefüge. Ne? Also die haben das Gefühl, wir können Zeit anhalten, verlangsamen oder beschleunigen. Ne? Und das sorgt bei uns im ADS-Gehirn auch zu einem kurzfristig vor langfristig. Ja, immer. Das heißt, diese Belohnung, ja, da kommen wir jetzt zu diesem Thema, wieso sind wir so Belohnungsjunkies, ne? Projekte oder Aktivitäten, die hohe Motivation und Belohnung stimulieren können, die machen wir sehr gerne. Also die Gegenwart dominiert und wir vergessen einfach auch, uns an die Zukunft zu erinnern. Das ist wirklich ein Punkt gewesen, wo ich gedacht habe, ja, fuck. Ja, macht Sinn. Also der neuronale Kortex, der sorgt ja normalerweise für Ordnung im Reizsystem, im Gehirn. Und bei ADS ist da an Mangel, an Unterbindung, an Regulation in diesem präfrontalen Kortex vorhanden, sozusagen. Also der Schutzmann im Gehirn, der schläft. Daher wirken ja auch stimulierende Medikamente so gut, nämlich zum Beispiel Amphetamine oder eben Koffein, da sie diese hemmende Funktion quasi wieder aktivieren. So. Ja, und die Erkenntnis, dass ADS also eher so ein entwicklungsbedingtes als ein pathologisches Problem ist, also ein Krankmann, weist uns den Weg zu so einem neuen Verständnis von dieser eng gefassten medizinischen Ansatz. Also das weicht völlig ab. Die medizinische Ansicht ist ja folgende. Fragt man, warum sich ADS entwickelt und legt das Konzept von Krankheit zugrunde, dann das Krankheitsmodell impliziert ja sozusagen das Vorhandensein einer pathologischen Entität im Gehirn, also analog einer Bakterieninfektion bei einer entzündeten Lunge zum Beispiel. Ja, die Art der Formulierung verlangt ja geradezu dann nach so einer medikalisierten Antwort. Ne? Jetzt sagt Dr. Gabamati, und da kann ich halt auch total mitgehen, wenn wir uns aber dafür entscheiden, ADS nicht als medizinische Störung oder Krankheit zu begreifen, wird die Frage nach der Kausalität umgedreht. So, ein neuer Blickwinkel erschließt sich in Anerkennung der Tatsache, dass Zeitgefühl, Selbstregulation und Selbstmotivation natürliche und notwendige Entwicklungsaufgaben des Gehirns sind, stellt sich eben dann die Frage, welche Rahmenbedingungen sind für physiologische und psychologische Reife des Menschen erforderlich? Großes Fragezeichen. Welche Faktoren können diesen Wachstumsprozess hemmen oder behindern? Das ist ein ganz wichtiger Abschnitt gewesen, wo ich gesagt habe, ja endlich, weil ich das genauso fühle. Und wir kommen da auch später noch drauf, das wird ja in dem Buch dann sehr, sehr dezidiert aufgeführt und da gehe ich natürlich auch drauf ein und werde auch was dazu hier sagen in den Podcasts, eben genau zu sagen, was ist denn die wirklich wissenschaftliche Erfahrung mit den Entwicklungen? Wir wissen ja heute, wie sich ein kindliches Gehirn entwickelt. Das ist ja interessant. Und auch wissen die Forscher sehr wohl, wie sich Zeitgefühl und Selbstregulation und Selbstmotivation entwickelt. Und wenn man das jetzt alles sich anguckt, und das tun wir hier, und Dr. Gabamati hat das schon vor 20 Jahren gemacht, ja, dann ist es eigentlich total unverständlich, warum das ADS jemals anders angeguckt wurde. Aber gut, also anstatt zu fragen, warum Störung oder Krankheit entsteht, fragen wir, was die Entwicklung einer umfassenden, selbstmotivierten und selbstregulierten Persönlichkeit denn verhindert. Wir drehen das also um. Ja. Und wir können auf jeden Fall eine Umgebung schaffen, die eine positive Entwicklung begünstigt. Und das ist jetzt der wichtigste Satz. Neurologische und psychologische Reifeprozesse sind zu jedem Lebenszyklus möglich, auch im hohen Erwachsenenalter. Das Ganze nennt sich Neuroplastizität, ist auch immer im Umfang hier, wenn wir über ADS reden, aber auch über andere Traumata reden, das Schlagwort, was auch in vielen Studien schon bewiesen ist, also das menschliche Gehirn reift eben immer weiter, bildet sich immer um, baut sich neu und es gibt eben nicht dieses einmal gelernt und dann lernt Hans nimmer mehr, sondern es ist wirklich so, dass sich dieses Gehirn umbaut. Es gibt so einen neurologischen Darwinismus, nennt man das, das heißt die Gehirnzellen, die eben stärker gebraucht werden, weil die Umgebung eben das verlangt. Die werden gefördert, die werden stärker, kräftiger, die neuronalen Bahnen werden dort gefördert und ja, die anderen eben nicht, genau, und die anderen werden abgebaut und so baut sich das Gehirn ständig um und das ist etwas, das ist die total positive Nachricht für alle Menschen mit ADS und auch alle anderen Menschen mit Gehirntrauma natürlich. Wir können mit der richtigen Umgebung dafür sorgen, dass sich das wieder umbaut und zwar in eine gesunde Richtung. Jetzt möchte ich gar nicht darüber diskutieren, inwieweit das abzuschließen ist, also wie nah nähert man sich da dem, was es eigentlich sein soll. Ich glaube, es ist vermessen zu sagen, es wird genauso, wie wenn man frühkindlich eine normale Entwicklung durchmacht, aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es zu sehr, sehr, sehr drastischen positiven Veränderungen kommt, wenn man diese Veränderung in der Umgebung macht und dazu eben in seiner persönlichen Art und Weise, wie man auch das Leben begeht, da Änderungen vornimmt. Also das kann ich auf jeden Fall sagen. Gut, also das als erster kleiner Ausflug quasi zum ADS verstehen. Im nächsten Teil gehen wir dann ein bisschen weiter. Und am Ende dieser Reihe soll hier quasi so eine Podcast-Reihe sein. Ich weiß, das werden vielleicht 10 oder 20 Podcasts werden, sagen wir mal jetzt für den Anfang, die man sich anhören kann, um eben ein höheres Verständnis dafür zu kriegen, wenn man eben die Zeit und Lust nicht hat, sich durch die Bücher zu kämpfen und vor allen Dingen aber auch eben sich mit der Thematik auseinandersetzen möchte, vielleicht eben nur mal gezielt hier für einzige Themen. So, heute eben so dieser erste kleine Schritt in diese Richtung und ich hoffe, es war interessant und lehrreich. Und ja, ich freue mich, wenn ihr einfach wieder einschaltet und lasst ein Like da und dann sehen wir uns bald wieder. Bleibt gesund und locker und vor allen Dingen gut drauf. Alles wird gut und dann bis dann. Ja, und das war's für heute. Und wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich unfassbar über ein Like. Ich freue mich auch noch riesig, wenn du den Kanal abonnierst und weiterhin dabei bist. Wenn dich der Inhalt interessiert hat, wenn du es toll fandest, dann gerne auch teilen. Freue ich mich total. Wenn du was über mich und mein Coaching wissen willst, auf meiner Seite www.tyronparker.de und du kannst mir natürlich auch auf Instagram folgen, tyron_thecoach. Ja, und dann freue ich mich einfach aufs nächste Mal. Danke, dass du da warst und bleib gesund und macht's gut. Euer Tai.